It's gonna be one of those nights, isn't it?
The asshole hit Blake, then I hit the asshole.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Schon gehört, dem Laber-Podcast mit Ahnung von Lisa van Brakel und Anne Kessel über nicht-deutsche Serien und Filme.
Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind. Und warum nicht-deutsche Serien? Because don't shit where you eat.
Richtig.
Wir freuen uns, dass ihr da seid.
Sehr.
Ja, genau, sehr. In unserer allerersten Folge geht es um die vierte Staffel von True Detective, Night Country. Und wir sagen es direkt, das hier ist kein spoilerfreier Podcast. Das hier ist der Podcast, den ihr hört, wenn ihr die Serie gesehen habt, wenn ihr danach auf der Couch sitzt und Redebedarf habt. Und wir haben die Hoffnung, dass wir euch erstens dabei sehr gut unterhalten können und zweitens ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können. Weil wir glauben, also man hat ja oft ein Gefühl, also man ist ja als zuschauende Person, man ist immer eine Expertin, weil wir alle Expertinnen sind. Im Geschichten hören, sehen und man hat immer ein Gefühl, dass vielleicht irgendwo was vielleicht nicht gestimmt hat. Und vielleicht können wir das ein bisschen mehr erleuchten mit ein bisschen Wissen, glauben wir so. Oder Anne?
Ja, also du hast völlig recht. Wir alle sind schon von Kindesbeinen an Konsumenten von Geschichten. Und darum hat man so, man hat viel Erfahrung im Geschichtenkonsumieren. Und wie du es gerade gesagt hast, manchmal unterhält man sich irgendwie mit Freundinnen, Freunden, Bekannten, Verwandten und die sagen, ich war im Kino, ich habe da den Film XY gesehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der fing so spät an. Also jetzt nicht um 22 Uhr, sondern dieses Gefühl, dass man hat, also ich wusste erst ganz lange nicht, worum es geht. Und ganz spät habe ich erst verstanden, ach, darum geht's. Und wir, also mit wir meine ich ausgebildete GeschichtenerzählerInnen, also wir beide jetzt konkret, weil wir gelernte Drehbuchautorin sind. Wir wissen, was damit gemeint ist. Also wenn jemand sagt, oh, es hat spät angefangen und ich wusste ganz lange nicht, worum es geht, dann sitzt der erste Plotpoint einfach nicht an der richtigen Stelle. Der ist viel zu weit hinten. Den hätte man weiter vorziehen müssen. Was ist ein Plotpoint? Was sind Aktstrukturen? Das werden wir alles
nebenbei einstreuen. Das ist
ganz
kein
genau.
Podcast für die Branche, für die ExpertInnen. Wir machen dann immer kurz den Einwurf, was das genau ist. Aber eigentlich geht's darum, wir wollen mit euch darüber reden. Wir haben die Serie auch gesehen und wir haben auch Gefühle dazu. So.
Richtig.
Deswegen doch direkt mal in die Vollen, Anne. Wie hat's dir denn gefallen? Also wie hat's dir denn gefallen, die vierte Staffel? Was ist dein Gefühl?
Also, ich habe schon Schlechteres gesehen, definitiv. Ich habe aber ehrlich gesagt auch schon Besseres gesehen. Ich weiß, die Kritiken sind grandios. Und wie gesagt, ich habe schon viel Schlechteres gesehen in meinem Leben. Ich war auch gut unterhalten und ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich Sachen, also Bücher, Filme, Serien, die mir nicht gefallen, die mich vielleicht sogar aufregen, weil sie mich ärgern, die gucke ich nicht mehr zu Ende. Ich lese Bücher auch nicht mehr zu Ende. Das habe ich früher gemacht. Dieses, man hat was angefangen und dann bringt man das auch zu Ende. Das mache ich nicht mehr. Ne? Man weiß nicht, wie viel Lebenszeit man noch hat. Ich bin jetzt in dem Alter, wenn mich etwas langweilt, wenn mich etwas ärgert, dann gucke ich das nicht mehr zu Ende. Das war bei True Detective Night Country nicht der Fall. Ich habe das komplett geguckt, war auch temporär gut unterhalten. Der Fairness halber muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es komplett zu Ende geguckt hätte, wenn wir beide, du und ich, Lisa, nicht verabredet gewesen wären, um über Night Country zu sprechen. Aber es hat mich zumindest auch nicht so verärgert, dass ich hätte ja auch anrufen können und sagen können, nee, du, ich kann das nicht zu Ende gucken, keine Chance. Nein, also um Gottes Willen, nein. Ich war gut unterhalten. Es gibt aber schon ein paar Punkte, finde ich, da würde ich heute gerne mit dir drüber sprechen. Wie ging es dir denn? Wie ist dein Guckempfinden?
Ja, sehr gerne. Ich bin natürlich sehr gespannt dann auf deine Punkte. Ich weiß, was du meinst. Ja, dazu kann ich erzählen, wie es bei mir war. Ich hatte vor 2 Wochen schon angefangen mit Night Country und hatte die ersten 3 Folgen so an einem Arm weggebinged und bin dann nach 2 Wochen zurückgekommen für die letzten drei Folgen und bin also mit Folge 4 wieder eingestiegen und musste nach 10 Minuten einfach zugeben, ich wusste nicht mehr, wer ist Clark, wer ist Otto. Es war einfach alles weg, was ich jetzt schon mal nicht als gutes Zeichen nehme, wenn ich nach 2 Wochen nicht, also ja, wir konsumieren alle viel und wir beide konsumieren natürlich noch mal mehr, weil man ja auch immer auf dem Laufenden sein sollte, was gerade so neu und frisch auf dem Markt ist und im Grunde irgendwie alles gesehen haben oder zumindest mal reingeguckt haben, ja, das weiß ich auch, aber dass ich so wirklich lost war, ja, nicht so das beste Zeichen. Ich habe dann nochmal von vorne angefangen. Ich habe dann nochmal die ersten. Ja. Und ich sag mal so, das habe ich auch gemacht, weil ich wusste, wir wollen da ja drüber reden. Es kann halt gut sein, dass ich dann, wenn wir jetzt hier nicht dazu verabredet gewesen wären, gesagt hätte, okay, wenn ich jetzt auch nicht mehr reinkomme. So. Und ich möchte auch darüber reden mit dir, woran das gelegen hat, weil ich bin da schon ziemlich auch da, wo du bist. Das war jetzt ja nicht. Absolut nicht das Schlechteste, nee. Aber also meine Frage ist eigentlich, warum hat es mich nicht so gecatcht? Mhm. Ob wir da vielleicht hinterkommen? Das wäre, wenn wir darüber reden. Das würde mich schon interessieren, weil ich es noch nicht so ganz. Ich habe so ein paar Theorien, die ich da nochmal mit dir teilen wollen würde. Aber weil wir wollen auf keinen Fall auch nur hier 2 meckernde Drehbuchautorinnen sein. Nee. Weil das muss man auch mal sagen. Wir wissen beide, hinterher drüber reden, kritisieren und es besser wissen, können wir alle. Es selber machen, wissen wir, ist ein anderer Schnack und ist einfach wirklich schwierig. Wenn es einfach wäre, hätten wir ja nur brillante Sachen zum Schauen und man hätte nie die Frage, ist es gut oder schlecht. Also es zu machen, ist wirklich eine Kunst für sich, die nicht, also ich glaube, dieses Geheimnis haben wir alle noch nicht gelüftet. Wir wissen einiges, aber die goldene Formel haben wir alle noch nicht entdeckt. Ja.
Ja, in der Theorie weiß man natürlich, wie es geht, aber Theorie und Praxis.
Und all die Drehbuchbücher.
Theorie und Praxis liegen halt häufig auseinander. Und wenn man halt im Prozess ist, sieht man den bekannten Wald vor lauter Bäumen nicht. Und hinterher mit einem distanzierten Blick ist es immer einfach. Aber wenn man mitten im Entstehungsprozess ist, ist es immer schwierig. Und du hast vollkommen recht. Wir werden. Das ist hier, komm, das ist unser Versprechen. Wir wollen keine Nörgeltanten sein, sind wir auch nicht. Wir sind eigentlich, so viel Privates sei kurz gespoilert, wir sind rheinische Frohnaturen und wir sind eigentlich nicht so Nörgeltanten. Und ich finde, wir nörgeln auch gar nicht. Wir teilen ja quasi unser Empfinden mit, was wir beim Sehen von Night Country empfunden haben und analysieren ein bisschen. Und darum, ich bin total gespannt. Du hast gesagt, du hast schon die ein oder andere Theorie, warum es dich nicht so gefesselt hat. Welche Theorien sind das?
Ja, finde die Frage super. Wollen wir kurz eben, um unser Versprechen einzulösen, erst einmal jeder was sagen, was wir richtig gut fanden, was uns gefallen hat?
Oh ja, sehr gerne. Du zuerst.
Machen wir das zuerst, dann nachher. Und ich zuerst so. Rose. Rose is the best.
Ja.
Figur Rose, wow. Ja? Wirklich von vorne bis hinten, was für eine komplexe Figur, die wahrscheinlich, wenn man es zusammenzählt, in 5 bis vielleicht sind es maximal 10 Szenen Szenen vorkommt, aber eindrücklich und komplex und grandios gespielt von, also wir machen das hier ganz offen, wir haben parallel auch Laptop und alles offen, gespielt von Fiona Shaw. Ganz, ganz fantastisch. Wirklich beeindruckend. Sie wird mir auch hängen bleiben. Also das weiß ich schon, dass die Szenen mit ihr, die werden bleiben, weil eindrücklich. Sie konnte mich fesseln, fand ich. Ich hing an jedem Wort. Es war die Art und Weise, wie sie den Dialog delivered hat. Aber auch so eine Figur, die so in sich ruhend ist und nichts mehr. Sie ist eine dieser Nebenfiguren, die man auch Flat Character nennt. Das klingt jetzt despektierlich, also flache Figur. Das heißt aber im Grunde nur, sie hat Also im Gegensatz zu unseren Hauptfiguren, die noch einen Konflikt durchlaufen müssen und was über sich lernen müssen und am Ende im besten Fall was gelernt haben, weiter sind im Leben, um eine Kenntnis weiter sind. Das hat sie, hat einen Flat Character nicht mehr. Der ist im Grunde da, um den Figuren zu helfen, die noch durch was durchgehen müssen. Ja? Und sie ist ein grandioser Flat Character. Man hat bei einem Flat Character oft die Gefahr, dass man das Gefühl hat, ja, die Figur ist da jetzt nur reingestellt worden, um eben der anderen Figur zu helfen. Das ist kein guter Flat Character. Jemand wie Rose ist das Paradebeispiel. Würde ich Drehbuch unterrichten, wäre das, wir gucken uns jetzt Rose an. Weil da hat man einfach das Gefühl, da ist jemand schon angekommen. Das ist auch natürlich eine weise Frau. Also, aber auch auf allen Ebenen, aber auch nicht, muss man ja auch sagen, es gibt auch viel die Diskussion über ältere Frauenfiguren, die, also sie darf auch eine Sexiness haben, diese Figur. Das fand ich auch nochmal eine super Facette, auch einfach mit einer Selbstverständlichkeit, die ihr Leben eben lebt, wie sie will und in allen Facetten. Also die fand ich toll, Rose. Rose ist meine Antwort.
Da bin ich total bei dir. Da bin ich total bei dir. Rose fand ich auch ganz grandios. Ich fand auch die Schauspielerin, die State Trooper Evangeline Navarro gespielt hat, ganz toll, ja. Ganz toll. Ich musste auch, wir haben ja mit offenen Karten gespielt, jetzt nebenbei googeln. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Carly Rice. Ganz, ganz großartig.
Carly Reese,
ja, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Jodie Foster ist natürlich immer eine Bank, aber über die können wir vielleicht gleich noch mal kurz gesondert sprechen. Und
ja, gerne.
Was mir total gefallen hat, ist natürlich, ey, das Setting von dieser Polarnacht. Das ist halt irgendwie mega, ne? Also, dass es da tagelang, wochenlang nicht hell wird, dass eigentlich diese ganze Serie mehr oder weniger im Dunkeln spielt. Generell Alaska irgendwie als Setting. Das kreiert schon eine tolle Atmosphäre. Hatte ich so auch noch nicht gesehen. Mal ganz abgesehen davon, True Detective ist eine HBO-Serie. HBO für die das nicht wissen, das ist eigentlich das Qualitätssiegel von High-End-Serien. Also das ist, HBO, hilf mir, steht für Home Box Office.
Box Office.
Und ist seit Jahrzehnten ein amerikanischer, ist es ein Streamer? Nee, eigentlich nicht. Früher war das einfach Pay-TV, ne? So, Pay-TV, also man musste dafür zahlen, um das sehen zu können. Und darum war und ist die Qualität auch immer noch, wie ich finde, herausragend. Also HBO-Serien sind schon Gütesiegel für sich. Und darum, Night Country sieht einfach toll aus. Und ich wiederhole mich, diese Polarnacht, sensationell, kreiert eine ganz tolle Atmosphäre. Das habe ich sehr gerne gesehen. Das hat Spaß gemacht.
Ja, total. Bin ich total bei dir. Genau, HBO sind auch die Pioniere, also die Ersten, die das große neue Serienzeitalter eingeläutet haben, eben als Pay-TV-Sender. Und sie sind immer noch die Garanten. Ja, absolut, Polarnacht ist genial. Jetzt natürlich mit unserem Background-Wissen. Ich stelle mir gerade vor, du kommst in so ein Meeting und sagst so, eigentlich bis auf die letzten 5 Minuten ist alles im Dunkeln. Wir filmen alles im Dunkeln. Es gibt auch eine Menge Eis und eine Menge Schneesturm und es gibt eine Menge. Also ich sehe, wie die ProduzentInnen so die Farbe aus dem Gesicht weicht, weil das zu produzieren, das umzusetzen, ist wirklich. Dafür braucht es dann, glaube ich, schon HBO. Ne? Das ist in sich nicht einfach zu machen. Aber nicht unser Department, aber Kamera, Licht. Ich stelle mir vor, dass das ein Traum ist, das umsetzen zu dürfen. Und die Wirkung ist natürlich unfassbar stark. Ich muss auch wirklich zugeben, dass ich hatte so das Gefühl von, ja, da war mal was. Schule. 8. Klasse. Ich habe es nochmal gegoogelt, wie das so genau ist mit Polarnacht und Polartag. Und da habe ich mich dann erstmal festgelesen, weil das schon fasziniert. Es ist ein ganz anderes Leben, wenn du unter solchen Bedingungen lebst. Ne? Ich meine, eigentlich natürlich klar, aber das ist ja auch das Tolle, dass es eben visuelles Medium ist, das Ganze nochmal zu sehen. Ach, das ist wirklich genial. Da sind schon einige Shots, einige Bilder, die wirklich so für sich stehen bleiben. Mehrfach hatte ich das Gefühl, okay, Poster, Poster, mhm. Poster, Poster. Also das war auch wirklich genial, finde ich auch, genau. Absolut.
Wollen wir kurz über Jodie Foster sprechen? Ich habe es eben schon angesprochen. Ich habe da Redebedarf.
Ich habe das Gefühl, es ist blasphemisch für mich. Die großartige Jodie Foster.
Nein, sie ist aber und bleibt ja auch großartig.
Ja, ist sie.
Ich sag einfach mal aus meinem persönlichen, sehr subjektiven Empfinden, ich habe das Gefühl, das war nicht ihre stärkste Performance. Ich finde, das habe ich sehr...
Ich liebe deine Diplomatie.
Das sehr, sehr freundlich zu formulieren. Mhm. Kannst du mir da folgen oder widersprichst du mir?
Nee, ich widerspreche dir nicht. Ich habe auch die ganze Zeit versucht herauszufinden, woran es liegt. Und ich weiß nicht, ob es nicht schon in der Art und Weise begründet ist, wie die Figur angelegt ist.
Ja,
weil du hast zwei, was man starke Frauenfiguren nennt, das ist auch nochmal ein Thema für sich. Man sagt ja keine starken Männerfiguren, aber starke Frauenfiguren. Also sagen wir es einfach, nennen es jetzt einmal so, zwei starke Frauenfiguren, die natürlich auch eine unterschiedliche Stärke dann haben sollten. Also das funktioniert einfach mal besser und das ist auch so angelegt worden. Vielleicht ist es auch... Also ich bin hin und her gerissen, weil vielleicht ist es innerhalb der, wie die Figur angelegt ist, konsequent. Was ich damit meine ist, aufgrund des Alters, das die Figur hat, was super ist, dass man nicht mal wieder zwei N-20ern zuguckt und so ab 30 wird schon wieder enger, wird es schwieriger besetzt zu werden in Hollywood, in Deutschland auch. Die Diskussion ist auch offen, vor allem wieder letztes Jahr. Zu Recht. Das ist toll. Und vielleicht ist es auch konsequent, weil es gibt, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also die Art von Stärke und Härte, die sie hat, ist, was ich jetzt, also aus meiner Wahrnehmung, eine Art männliche Stärke, die eine weibliche Figur sich angeeignet hat und garantiert auch, die macht diesen Job seit 30 Jahren mindestens, aneignen musste, um zu bestehen. Also das ist, glaube ich, so mein inneres Gefühl von, ich gucke einer weiblichen Figur zu, wie sie starke Männlichkeitsmerkmale, also was wir in unserer Gesellschaft als männlich und weiblich konnotieren, benutzt, um stark zu sein. Und vielleicht ist es das, was mich immer so ein bisschen...
Obwohl, entschuldige mich kurz, dazwischengrätsche, weil das, ich bin total bei dir. Aber das könnte man, finde ich, genauso für die Figur von State Trooper Navarro sagen. Die hat ja auch eine Härte und eine Männlichkeit. Und ich glaube, es geht wirklich, also ja, es ist sicherlich irgendwie, wie diese Figur angelegt ist, sprich, wie sie entwickelt und geschrieben wurde. Aber ich habe auch das Gefühl, es hat was mit dem Spiel von Jodie Foster und damit halt im Endeffekt auch mit der Inszenierung zu tun. Hm. Weil findest du nicht, dass eine Vero auch irgendwie, dass die auch, ich sag's mal, breitbeinig durchs Leben geht?
Ja, aber die Figur eine Vero hat halt den ganzen Aspekt ihres Heritage und dass sie eben jetzt habe ich den Namen, des indigenen Volkes ist eine Inupiaq, also eine... ihre Mutter eine Inupiaq ist und so, ihr Vater glaube ich nicht, dass, ne, der kommt aus Boston, aber so, dass sie daraus eine Verbindung hat in eben mehr die spirituelle Welt, in in diese Sicht mit Leben und Tod, das ist alles eins. Und das gibt ihr eine andere Qualität, also eine, finde ich, eine... das ist damit komplexer. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Figur Danvers von Jodie Foster sehr so eine Linie hat, eine Marschrichtung sozusagen. Und Navarro hat mehr verschiedene...
Obwohl, auch da möchte ich kurz reingrätschen. Also hier Danvers, Elizabeth Danvers, gespielt von Jodie Foster. Geschrieben, also es ist ihr ja eine Backstory-Wound geschrieben worden. Ne? Also sie war Mutter, beziehungsweise sie ist noch Mutter, aber ihr Kind ist tot. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir spoilern hier. Also darum kann ich das jetzt so offen sagen. Und auch dieses, sie ist eigentlich ein super guter Detective, wird aber, pardon my French, an den Arsch der Welt zwangsversetzt. Also diese Figur hat ja schon auch irgendwie ein Päckchen zu tragen. So,
ja, absolut. Sie reagiert halt, also sie verdeckt diese Wunde natürlich sehr. Sie bricht auch erst am Ende auf. Also natürlich Thema Verletzlichkeit gegen Härte. Und ihre Verletzlichkeit bricht halt erst ganz am Ende in der Station am Feuer raus. Und Navarro hat diese Durchlässigkeit zu dieser feineren, ich nenne es jetzt mal feineren Seite, schon früher. Vielleicht wirkt sie deswegen auch komplexer, schillernder, reicher als Figur. Aber das Spiel ist auf jeden Fall, also ich finde es eine wahnsinnige Performance, wirklich.
Von wem?
Von, jetzt, genau, ich muss wieder nachgucken in der Liste. Names, manchmal.
Aber du meinst die Figur Navarro.
Navarro, genau. Entschuldigung, das sollte ich wissen. Kaylee Reese oder Carly Rice. Ich möchte da jetzt nicht, genau, Carly Rice. So, das merken wir uns jetzt mal. Das sollten wir uns merken. Carly Rice. Ja, das soll man machen. So, das ist respektvoll. Also Carly Rice, wahnsinnige Performance. Was ich ganz, ganz toll finde an Carly Rice, und das ist ein Faktor, den ich total liebe an SchauspielerInnen, und ich habe oft den Eindruck, dass der nicht genug einbezogen wird, wenn es nicht oft genug vorkommt, nicht oft genug eingezogen wird oder nicht so oft als Asset gesehen wird, ist Körperlichkeit. Also wirklich so, wo es eine ganz besondere Körperlichkeit an den Tag zu legen. Und das ist irre, die Präsenz, die sie einfach nur durch ihren ganzen Gang, durch ihre ganze Präsenz im Raum hat. Das ist Wahnsinn, ne? Das muss man echt sagen. Ganz kluger Move natürlich vom Maskenbild ist, die Haare die ganze Zeit streng zusammen, und je weiter sie auch an ihren inneren Kern rankommt und zum Finale, ne, ist ja auch aufgefallen, ja genau, ist, dass die Haare aufgehen. Ne? Das ist natürlich sehr symbolisch und sehr klug gemacht. Ja, also ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, dass bei Jodie Foster noch so, okay, und das nächste Level, komm. Ja, trotzdem natürlich insgesamt toll, den beiden so zugucken zu dürfen. Ne? Und dass der, ich weiß nicht, ob schon mal in einer Serie so sehr der Bechdel-Test bestanden wurde.
Oh, das musst du mir jetzt erklären. Wollte ich dich gerade drum bitten, das musst du kurz erklären.
Ja, soll ich? Der Bechdel-Test ist, korrigier mich bitte, wenn ich das etwas falsch erkläre. Der Bechdel-Test ist ein Test, der die Screentime von Frauen bemisst in einer Serie oder in einem Film, wo zwei Frauen miteinander sitzen, nur zwei Frauen miteinander reden und nicht über Männer.
Und dass diese weiblichen Charaktere auch Namen haben, also eigenständige Namen.
Ja, stimmt. Das ist jetzt so, das ist Wahnsinn. Was so simpel erscheint, aber der Test wird sehr, 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 sehr oft nicht erfüllt. Und es ist einfach wunderschön, Frauen dabei zuzugucken, die Namen haben und die
sich nicht nur über Männer
unterhalten. Über Männer unterhalten. Und die auch alleine im Bild sind oder sind nicht noch, sie sind nur Beiwerk, wenn Männer die Szene gehört. Weil das auch mal eine Frage ist, wem gehört die Szene? Ja, also wessen Szene ist es, wessen Perspektive ist es? Und ja, es ist wirklich ihre Serie. Es passiert oft, dass das auch so nur erscheint und tatsächlich ist dann doch eigentlich die Hauptfigur ein Mann und es wird nur, nein, aber das ist hier wirklich auch, und das ist schon auch toll, ne? Von, ja, created, written und directed by Isa Lopez, einer Frau.
Ist das so? Weil Isa ist ja, soweit ich weiß, im arabischsprachigen Raum ein Männername.
Ja, das ist korrekt. Deswegen habe ich das auch vorher einmal auf IMDb geschaut. Und hier steht, sie ist Autorin und Regisseurin. Also identifiziert sich auch als Frau. Da nehme ich jetzt IMDb mal beim Wort, okay, dass das korrekt ist. Genau. So. Wo waren wir? Genau, dann haben wir jetzt über Jodie Foster gesprochen. Du hattest eben die Frage einmal an mich, was meine Theorien sind, warum es mich nicht so richtig gecatcht hat. Also meine Haupttheorie ist, und das ist jetzt einfach, es ist 2024, wir haben alle sehr, sehr viele Serien jetzt mittlerweile gesehen. Ich glaube, wir sprechen da nicht nur für uns beide, dass es eine gewisse Müdigkeit auch gibt, was Serien anbelangt. Also dass man, Ich muss viel Zeit investieren, wo, in wann, für wen, für welche Serie bringe ich noch die 5-6 Stunden auf. Also wir sind alle härtere KritikerInnen geworden. Oder wir sind einfach alle gehen alle sehr viel bewusster mit unserer Zeit um.
Das Angebot ist einfach viel, viel größer als noch vor 10 oder gar 20 Jahren.
Genau.
Wir müssen uns einfach jetzt entscheiden, ne? Unsere Lebenszeit konkret in welche Projekte zu investieren, weil es einfach so wahnsinnig viel Auswahl gibt.
Ja, es gibt so einen Sättigungspunkt, der...
Ich nenne es Overkill. Es ist ein Overkill.
Okay, Overkill ist schöner. Es ist ein Overkill. Und ich glaube, für mich war es so, dass jetzt sich die Staffel 4 nicht genug von dem unterschieden hat, was die Prämisse, die Tonalität, das Feel-Look, alles, was True Detective ist und wofür True Detective steht und was schon erfüllt wurde, halt noch mal dasselbe ist, weißt du? Also eigentlich in dem Sinne positiv, ja, es ist eine True Detective-Serie. Also ich hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, ich gucke True Detective und ich hätte das mir anschauen, dann hätte ich das zugeordnet. Also ich würde schätzen, es ist eine Staffel von True Detective, was eigentlich ja ein Plus ist. Und eigentlich, wow, okay, ihr habt dieses Alleinstellungsmerkmal.
Der Wiedererkennungseffekt ist da.
Ja, Wiedererkennungswerk, ne? Und weshalb die Leute es auch eigentlich gucken, was jetzt aber bei, weißt du, also es ist eigentlich die Ironie daran ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe das so schon mal gesehen, was natürlich nicht stimmt, weil die Story, die Figuren und all das nicht. Und das ist natürlich erste Staffel True Detective, zwei Männer und ganz anderes Setting und alles ist anders, aber ne, wenn ich es diese Art von Serie schon mal gesehen habe, das ist meine einzige Theorie und das ist ein reines Feeling und ein reines, ich möchte noch mal was Neues sehen. Es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, noch mal wirklich was Neues. Das ist ja eh die große Diskussion. Kann man überhaupt wirklich was Neues erschaffen in Film und Serie? Oder streichen wir nicht alle das Rad nur noch mal neu an im besten Fall? Aber neu erfinden können wir sowieso nicht. Ist alles nicht eine Adoption? Ist alles nicht irgendwie eine Anlehnung? Ist alles nicht irgendwie ein Zitat? Aber ich glaube, das war bei mir so. Also, dass ich so das Gefühl hatte, so, gucke ich jetzt noch mal True Detective wirklich. Das ist so meine Theorie. Weiß ich nicht, kannst du damit was anfangen?
Damit kann ich total was anfangen.
Du kannst auch sehr gerne damit überhaupt nichts anfangen. Das ist völlig in Ordnung.
Wenn es so wäre, würde ich das sagen. Aber ich kann damit sehr wohl was anfangen. Und ich habe bei mir auch ein bisschen das Gefühl, ist ja wieder eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich habe nicht so 100% so richtig an den Figuren angedockt. So, ich nehme es direkt vorweg, das wird man in späteren Folgen dieses Podcasts sicherlich merken. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Man kann mich sehr schnell emotional berühren und, nehme ich auch direkt vorweg, ich bin ein Riesenschisser. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Ich habe ganz schnell Angst, Gänsehaut. Man kann mich sehr, sehr leicht gruseln, verschrecken, verstören. Und also,
wenn ich da kurz reingrätschen darf, wir haben die letzte Folge zusammen gesehen und ich kann das bestätigen.
Also, aber es ist ja nun wirklich auch in dieser Serie, in Night Country gibt es ja auch ein paar Schockerklopper.
Ja, es soll ja auch so sein. Ne? Es so. Ist ja auch, andere finden es ja toll.
So, also erschrocken oder erschreckt, spannende Frage, habe ich mich das mehrmals so, aber so richtig angedockt, also auch so mit Wasser in den Augen und nah am Wasser gebaut sein und so. Ich weiß nicht warum, habe ich keine Erklärung für, ich kann nur sagen, dass es nicht so war. Also ich bin da nicht so zu 100% mitgegangen.
Hm. Ja, das ist jetzt eigentlich schon spannend. Also dann lass uns doch mal all unser Werkzeug und unser Wissen anwenden. Warum haben wir nicht angedockt? Weil das ist natürlich auch unser Job. Wenn du nicht andockst an die Figuren, wenn du nicht mitfühlst, wenn du nicht um sie fürchtest, wenn du nicht willst, dass es für sie am Ende gut ausgeht, dann haben wir auf dem Papier unseren Job auch nicht gemacht. Also ist eine Teamarbeit, ja, aber es muss halt erstmal auf der Seite sein. Und ich, woran liegt es? Ich habe mich schon gefragt, ob... Ja, woran liegt es? Es gab ja auch, also es gibt ja, was du eben schon genannt hast, das Backwounds, ne? Also das nennt man das, was der Figur mal passiert ist, wo sie eine tiefe Verletzung erfahren hat und die sie halt da noch unbewusst immer noch durchs Leben treibt und für die sie eigentlich eine Heilung braucht, haben sie ja beide. Also Navarro den Verlust der Mutter und den unerklärlichen Verlust der Mutter, dass man nicht weiß, dass sie nicht wissen, ob sie vielleicht doch noch lebt, sie ist ins Eis gegangen. Das
ja, und den Verlust der Schwester, dass sie den Selbstmord der Schwester, obwohl sie alles dafür tut und kämpft, wie eine Löwin nicht verhindern kann. Ist jetzt keine Backstory, okay, ist keine Backstory-Wound, ne? Das passiert im On.
Das ist eigentlich die Verstärkung der Backwound, ne? Also es ist ja dieselbe, also es geht, so würde ich das jetzt nennen, weil man auf das, was die Figur schon mal erlitten hat in der Vergangenheit, während der Geschichte nochmal aufsattelt, das also nochmal verstärkt. Und ich muss auch sagen, ich habe auch da nicht, also auch da nicht, es hat mich nicht so, es hat mich nicht fertig gemacht. Ich will, dass es mich fertig macht und es hat mich nicht fertig gemacht.
Ja, weil es einfach, ich glaube, es war einfach so wahnsinnig offensichtlich. Also war dir nicht auch total klar,
ja,
dass Baby Girl, ja. Little Sis Baby Girl, die hatten doch da so einen lustigen, nicht lustig, die hatten so einen netten Ausdruck, Baby Girl. Es war doch völlig klar, dass Baby Girl es nicht bis ins Finale schafft.
Wahrscheinlich ist es ja das, ne? Wir müssen ja auch, also alle, was wir eben schon mal gesagt hatten, wir alle sind ExpertInnen vor dem Bildschirm. Wir sind alle schon immer Geschichten, wir konsumieren schon immer alle Geschichten. Das heißt, in dem Moment, in dem wir riechen, in dem wir spüren, das soll passieren, blocken wir und lassen das nicht mit uns geschehen. Also man muss ja immer im Grunde die zuschauende Person so zu der eigenen Freude überlisten, so würde ich das jetzt mal nennen. Und ich glaube, es war zu...
Man nennt es vielleicht auch überraschende Wendung.
Ja, oder so, überlisten, überraschende Wendung. Ja, ich glaube, ja, es war irgendwie so mit Ansage. Ich hätte gesagt, es war mit Ansage und wenn es mit Ansage ist, dann verweigert man sich.
Ja, es ist auf jeden Fall das Gegenteil einer überraschenden Wendung. Und das ist halt einfach ein bisschen lame.
Was ist das? Es ist halt auch immer eine Herausforderung, wenn du eigentlich einen Krimi erzählst. Du musst diese Waage zwischen der Kriminalfall muss bespielt werden und du musst Spannung darüber generieren und falsche Fährten legen und all das und dann noch den Raum haben, die Figuren auf einer dramatischen Ebene zu entwickeln. Da musst du für beides den Raum haben. Und es passiert oft bei Krimis, wenn ich der Raum nur so, okay, jetzt brauchen wir noch eine Szene, um hier die Emotionen für die Figur zu zeigen. Und das spürt man aber immer. Also die Kunst ist, eigentlich gucke ich einem Drama zu, eigentlich gucke ich Figuren dabei zu, die was durchleben und das Ganze passiert in einem Kriminalfall. Weil sonst ist es halt, du bist halt auch sehr im Kopf bei einem Kriminalfall, ne? Weil du bist am Lösen von Rätseln und was könnte das heißen, woran kann es gelegen sein. Das heißt, du sprichst halt die Ratio an, der zuschauenden Person, aber das Herz ist ja das, was guckt. Also du guckst ja, also es ist halt so, aber du guckst halt im Herzen und boah, das ist wirklich ein schwieriger Balanceakt. Balanceakt, der nicht. Und den halt aufzu. Den
soll ich dir mal. Das ist jetzt.
Ja.
Das ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das haben wir uns ja für diesen Podcast aufgehoben. Aber jetzt.
Ja, ich hoffe doch, dass wir über einiges noch nicht gesprochen haben. Sonst.
wo ich dir gerade so zuhöre beim Analysieren und das ist alles nachvollziehbar und du hast mit allem recht. Ich überlege gerade, bei welcher Figur konnte ich denn eigentlich am ehesten andocken? Und es ist jetzt überraschend, einfach weil ich das Dilemma, glaube ich, oder den Konflikt so gut nachvollziehen kann, ist fast Peter Pryor.
Ich hab's. Mhm.
Also das ist, ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ich meine, der junge Mann irgendwie steht da zwischen Pflichterfüllung, ein guter Polizist zu sein und Familie, liebende Ehefrau, kleiner gemeinsamer Sohn. Und auch hier wieder gespoilert, er wird, und das ist richtig hart, er wird seinen eigenen Vater erschießen. Die Figur, da konnte ich emotional andocken.
Ja, das verstehe ich. Aber ist das auch nicht spannend? Er steht zwischen Pflicht und Familie. Es geht um seinen Sohn. Aber eigentlich steht Danvers, also Jodie Fosters Figur, ja auch zwischen Pflicht und Familie und ihrer Stieftochter. Und das wirkt, aber da wirkt es nicht so richtig. Und oh, why? Vielleicht war, also bei A, ah, hm, zwischen. Okay, also Danvers und Leah, die Stieftochter. Ja. Der Konflikt bleibt immer gleich. Die sind immer verhakt. Es gibt nicht wirklich, die bewegen sich nicht wirklich. Ja, und sie macht wieder irgendwas und sie wird wieder ab. Ne? Leah macht irgendwas, was auch nicht, also im Sinne des Gesetzes nicht korrekt ist. Stiefmutter muss hin und sie da rausholen. Das passiert mehrfach. Das ist aber nicht. Es gibt aber keine nächste Eskalationsstufe so richtig. Ja, sie sperrt sie dann mal in der Police Station ein und dann ist das auch wieder aufgelöst. Und die sind halt in so einem. Also der Konflikt ist relativ stagnierend. Der wird nicht krasser. Ja, sie ist dann nicht mehr zu Hause. Ja, okay, sie ist dann nicht mehr zu Hause. Aber ehrlich gesagt waren die auch schon nicht wirklich, obwohl sie im selben Haus waren, nicht wirklich beieinander, weißt du? Also jetzt mal rein theoretisch, wenn Leah so gewesen wäre, hätte quasi sinnbildlich vor ihr gestanden und geschrien so, komm aus deiner Hülle, du hast dich von deinen Emotionen abgeschnitten, du musst endlich darüber reden, du musst endlich wieder ran an deine Emotionen, du musst darüber reden, was passiert ist, meinem Vater passiert ist, was deinem Sohn passiert ist, meinem Stiefbruder passiert ist, wir reden da nicht drüber, ich habe das Bedürfnis, dass wir drüber reden, wir müssen reden, ich, weißt du, also an ihr rütteln und sie kann nicht, also denn was kann nicht, weil sie eben Angst hat, dass sie es nicht aushält, das wäre, weißt du, aber so sind die beiden so weit voneinander entfernt und sind die ganze Zeit schon so wie auf so zwei Eisschollen, um mal in einem Polarkreis ähnlichen Bild zu bleiben, und sind halt schon so verhakt. Aber wenn du das Bedürfnis hättest, dass die eine wirklich an die andere ran will, dann ist es eine andere Bewegung, ne? So wie halt, also das wäre jetzt, also so hätte ich es gemacht. Das ist wieder ganz einfach. Das meinten wir am Anfang, wenn man hier jetzt sitzt und drüber redet, das ist hinterher ganz einfach. Aber das ist jetzt der Unterschied, der mir so einfallen würde, weil er ja wirklich dann, ne, auch so an seinem Sohn, er will zu seinem Sohn und er legt sich zu ihm ins Bett nachts um drei und er, das ist halt dieses, man merkt, wie er hingezogen ist zu diesem, er ist halt wirklich zu diesen Polen hingezogen und Leah und Danvers sind dann weg, also ist ja nur also die stoßen sich schon die ganze Zeit ab. Und mir fehlt das Verständnis dafür, das, was sie zueinander ziehen sollte. Mhm. Ja, nein,
doch,
vielleicht?
Doch, auf jeden Fall. Nachvollziehbar, wie du das analysierst. Finde ich gut.
Können wir so mal reshooten?
Ich glaube, das ist jetzt gerade ein guter Moment, um unseren Hörerinnen und Hörern auch noch einen kleinen Blick hinter die Kulissen unseres Berufsbildes zu gewähren, weil wir haben das ja schon gesagt, wenn so eine Serie oder ein Film, wenn das fertig ist, das Endprodukt über die Bildschirme oder die Leinwand flimmert, ist es immer total leicht zu sagen, ah, das hat aber nicht funktioniert, das hätte man so anders lösen können und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, was alles im Prozess zwischen ein Drehbuchautor, eine Drehbuchautorin entwickelt eine Idee und schreibt 1 bis 18 Fassungen oder mehr über den eigentlichen Dreh bis hin, Achtung, jetzt wird's wichtig, zur Postproduktion, nämlich zum Schnitt passiert. Und es kann immer mal wieder Entscheidungen geben, wo man am Drehtag selbst, am Drehort Entscheidungen treffen muss, die so im Drehbuch nicht standen, weil, ich weiß es nicht, es gibt, mein Lieblingssatz ist, das Licht geht weg. Das Licht geht weg, das Wetter spielt nicht mit, irgendjemand ist kurzfristig erkrankt, irgendjemand hat das Requisitenfahrzeug zu Schrott gefahren. Also es gibt ja die unmöglichsten Sachen, die passieren können. Oder auch im Schnitt, dass man im Schnitt sich dafür entscheidet, gewisse Szenen im B- oder C-Plot rauszunehmen. Oder man sieht in den Mustern, Muster ist das, das ist quasi das, was gefilmt wurde, was man zum ersten Mal im Schnitt sieht. Bitte korrigier mich, wenn ich das kryptisch erklärt habe. Also wenn man sieht, dass irgendetwas nicht funktioniert, dass sich eine Emotion nicht transportiert und so weiter und so fort. Und dann wird da nochmal irgendwie im Schnitt geschnitten, haha. Und also das Endprodukt, man weiß einfach nicht, verdammt nochmal, was auf dem Weg dahin alles passiert und eventuell auch schiefgelaufen ist. Und das kann eine Erklärung für vieles sein, wo man hinterher sagt, hä? Wieso haben sie das denn nicht so und so und so gemacht? Und das wäre doch anders viel, viel eindrücklicher oder einfacher zu verstehen gewesen und so weiter und so fort. Wir wissen es einfach nicht. Also wir wissen nicht, was da passiert sein könnte.
Das stimmt. Es ist eine Teamarbeit. Sehr viele Menschen geben ihre Kreativität in einen Film, in eine Serie. Das ist richtig. Ich glaube schon, es gibt Unterschiede. Ich musste gerade, mir ist gerade die Anekdote eingefallen von American Sniper, Regie Clint Eastwood. Da kommt eine Szene vor, in der ein Säugling sehr laut schreit. Und also schreit sehr, sehr laut. Es geht, die Erwachsenen sind in der Diskussion und das Kind muss beruhigt werden. An dem Tag, das ist im Film eine Puppe und man sieht es. Und es ist wirklich, also allen ist es aufgefallen, es reißt dich aus dem Film. Es gibt die Theorie, dass es deswegen keine Oscar-Nominierung gab aufgrund dieser Szene, weil es so offensichtlich eine Puppe ist und die ganze Illusion damit kaputt macht. Der Film ist von 2014. Das ist also, wenn das jetzt ein Spoiler ist. 10 Jahre her. Und es ist tatsächlich am Drehtag, also um das nochmal zu sagen, am Drehtag ist halt Folgendes passiert. Das Baby, das echte, sie hatten ein echtes Baby gecastet, das sollte die Rolle spielen, ist ausgefallen. Klug wie eine Produktion ist, gab es ein B-Baby, es gab einen Plan B, es gab eine Zweitbesetzung, die wurde angerufen. Das Baby war, glaube ich, auch krank, jedenfalls konnte es auch nicht kommen. Und dann hat Eastwood wohl so, ich paraphrasiere jetzt, aber so ungefähr gesagt, okay, fuck it, bring mir die Puppe, so ungefähr. Weil sie hatten schon versucht, für genau diesen Fall vorzubeugen und manchmal ist halt so der Wurm drin und dann stehst du da mit der Puppe und am Ende alle stürzen sich dann drauf und sagen so, es ist eine Puppe, es ist voll schlecht und das ganze Filmteam so, ja, wir haben es, manchmal ist es halt einfach höhere Gewalt, ne, genau. Das stimmt total. Ich glaube, das hier in dem Fall, wenn es darum geht, die Beziehung aufzustellen, ist das schon, das passiert vor dem Dreh, das da ist das schon recht. Buchebene.
Ja.
Würde ich sagen, weil du das so eklatant nicht mehr, weder beim Dreh noch beim Schnitt, man sagt, der Film entsteht dreimal im Buch, während des Drehs und im Schnitt. Und ich würde jetzt hier behaupten, also widerspreche mir gerne, aber ich würde sagen, das hier ist eine Buchsache, aber auch auf der Buchebene reden ja sehr viele Menschen mit. Ne?
Oh,
also
ja.
Auch da reden viele Menschen mit. In dem Fall HBO, die Produktionsfirma, die Regie kommt dazu, ab einem gewissen Zeitpunkt auch der Cast. Und es kann auch da gut sein, dass da, vielleicht war, hier war es mal anders. Und dann hat jemand, der da mehr die Entscheidungsgewalt, nehmen wir dieses doch sehr harte Wort, hatte sich dafür entschieden. Das wissen wir immer nicht. Das ist jetzt, deswegen ist es hinterher immer leichter, weil überhaupt eine Serie oder einen Film zu machen, ist Schwerstarbeit und am Ende eigentlich immer irgendwie ein Wunder, dass es gemacht wurde. Dass man durch, weil es kann so viel schiefgehen und so viel muss richtig, also so viel muss glatt gehen. Ja. Aber das wäre jetzt die Theorie dazu, warum, also du sagst, man kann bei Peter Pryor.
Ich konnte bei Peter Pryor andocken, emotional.
Ja, ich verstehe das schon, ja. Und jetzt, ja, gut, meine Theorie, warum das zum Beispiel bei Danvers nicht funktioniert, habe ich auch schon gesagt. Und ich glaube, bei Navarro ist das Problem, dass es zu sehr offensichtlich war, dass das mit Julia nicht gut ausgehen wird. Ja. Das wäre so Erklärungsansätze, ja. Hast du schon gesagt, von wem dein Lieblingssatz war? Möchtest du sie nochmal sagen jetzt?
Ja, sehr gerne.
Das ist einfach, ja.
Ja.
Sag doch nochmal.
Ja.
Weil wir sind schon, also wir sind halt einfach Fans von guten Sätzen. Es ist dann schon so, dass, wenn man da sitzt und denkt, so, oh, den hätte ich gern geschrieben.
Das stimmt.
Oh,
das
so, ne? Stimmt. Also wir kennen sie alle. Deswegen haben wir gedacht, wir starten damit unsere Folgen. Sag doch nochmal. Und von wem?
It's gonna be one of those nights, isn't it? Das ist das Zitat und gesprochen hat diesen fantastischen Satz. Im Grunde unsere Lieblingsfigur Rose.
Yes, genau.
Von wem ist dein Zitat? Welcher Charakter hat diesen Satz oder diese Sätze, es sind glaube ich zwei Sätze, gesprochen?
Ja, das ist jetzt Also der Satz ist nochmal, der Satz lautet, the asshole hit Blake, then I hit the asshole. Kommt direkt in Folge 1, ist die erste Szene, in der Agent Navarro vorgestellt wird und wird gesagt, und jetzt zu meiner Schande, ich weiß nicht, wie diese Figur heißt. Aber im Grunde...
Also es war nicht Navarro.
Nein, es war nicht Navarro. Es ist die Frau, die am Ende, ganz am Ende, wenn Danvers und Navarro wissen, oh, war die Putzkolonne oder jemand aus der Putzkolonne und im Grunde die Leiterin der Putzkolonne, die dann die Geschichte erzählt, was sie sagt, bei uns ist es nur Geschichte, aber im Grunde ist es halt, was passiert ist. Die Putzkolonne hat hat für Gerechtigkeit gesorgt. Da können wir auch nochmal drüber reden.
Oh ja, bitte, dringend.
Im Grunde muss man ja über die letzte Folge eine gesonderte Podcast-Folge machen, glaube ich. Mhm. Aber jetzt nicht abschweifen. Also, sie sagt das ganz zu Beginn in der Szene. Also die Anführerin der Putzkolonne, die dann eben auch die erzählt, was passiert ist, wie die Männer der Forschungsstation an umgekommen sind, die sagt das ganz am Anfang. Und zu der Szene muss ich kurz sagen, das ist wirklich brillant, weil diese Szene zu Beginn, wenn Agent Navarro in dem, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das der Laden? Ich weiß gar nicht, wo die da genau sind. Also wo auch immer diese Putzkolonne zu dem Zeitpunkt putzt, weil die putzen ja überall dort, nicht nur immer an einem Ort, sondern überall in der Stadt. Und gerade kommt dieser Schlachthof, glaube ich, ne? So ein Schlachthof. Und der gewalttätige Freund der Kollegin hat, also Blake, die heißt Blake, deswegen der Satz, the asshole hit Blake, then I hit the asshole. Deswegen kommt Navarro. Der Typ liegt wirklich ausgenockt, unconscious, da in seinem eigenen Blut. Das ist ja wirklich ein hartes Bild. Und Navarro weckt ihn und der Typ wird halt sofort handgreiflich und Navarro mit einem krassen Polizeigriff-Move legt ihn auf den Boden, hält ihn fest, geht noch ans Telefon und er so, are you seriously on the phone? Und sie ist halt dabei am Telefon. Das nennt man einen Save-the-Cat-Moment.
Sehr gut.
Right? So, aber... Das ist auch nicht das Coole daran. Save the Cat-Moment, kurz erklärt, ist, du hast einen Held oder eine Heldin am Anfang. Du zeigst, die ist eine gute, das ist die gute Figur, das ist die Heldin eben. Dann brauchst du am Anfang eine Szene ein, wo die Figur was Tolles macht. Sinnbildlich, sie rettet die Katze. So, deswegen heißt das Save the Cat-Moment. Und das ist die Szene. Und so habe ich die auch gelesen. Das heißt, ich habe diese ganze Szene eigentlich nur gelesen, die ist da, um mir die Info zu geben, wie Navarro ist, wie cool die ist, was die kann. Ich weiß, also du hast danach einfach schon ein Bild von ihr. Richtig gut. Ja, aber wie smart ist es bitte? Was damit aber quasi versteckt war die Gewaltbereitschaft dieser Putzkolonnenchefin und dieser ich sag's jetzt mal, Selbstjustizgedanke, ne, so, the asshole hit Blake, I hit the asshole, da liegt halt schon drin, also du weißt, am Ende zweifelst du nicht an, das kommt jetzt nicht einfach aus dem Nichts, dass diese Frauen Annie Kay gerecht haben, sondern wegen dieser einen Szene vorne glaubst du das hinten. Und es ist so smart, weil es ist versteckt im Save the Cat-Moment. Das ist richtig gutes Writing, oder? Also...
Da sagst du was. Bin ich total bei dir.
Boah.
100%. Mega.
Boah, aber das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das muss man sich merken. Wenn du weißt, okay, diese Szene hat die und die Funktion. Ne? Also wir wissen halt, wir packen eine Szene rein für den Save the Cat-Moment. Da kannst du halt was drin verstecken, sozusagen.
Ein Easter Egg. Wir bauen jetzt Easter
Egg. Ja, Easter Egg. Und halt, aber es ist halt noch mehr als das. Es ist halt wirklich, man muss halt bedenken, wie selten. Man hatte die ja nicht auf dem Schirm, die Putzkolonne. Und das ist natürlich auch im Krimi sehr gut. Du musst halt dafür sorgen, dass du ganz am Ende, wenn dann die Auflösung ist, es war die ganze Zeit die Person, die wir alle nicht auf dem Schirm hatten, darfst du da nicht sagen, okay, ich muss, glaube ich, niesen. Entschuldigung.
Gesundheit!
Danke. dass du nicht sagen, so, ja, okay, weiß ich nicht, okay, gut, das behauptest du jetzt einfach.
Ja, sondern und
du musst
was
es wissen. Und das sind dann diese Momente vorne, die du vorne säst.
Genau,
das ist richtig gut.
Gerade im Krimi, wenn du am Schluss quasi den Täter oder die Täterin präsentierst, der Täter, die Täterin muss zu Beginn schon mal aufgetaucht sein. Und in diesem Fall ist es ja tatsächlich im Piloten, wie du gerade schon sehr richtig analysiert hast, weil es gibt ja nichts Bekloppteres, als wenn ganz am Schluss du fieberst die ganze Zeit mit und du rätselst mit, wer könnte es gewesen sein. Und dann wird ganz am Schluss wie so ein Kaninchen aus dem Hut eine Täterin oder ein Täter gezaubert, der einfach, den konntest du nicht auf dem Schirm haben, weil er überhaupt noch nicht als Figur eingeführt wurde. Und das ist halt, das ist schlechtes Plotten, schlechtes Schreiben, das gehört sich nicht. Das macht man einfach nicht, weil das unfair ist.
Wie Kai aus der Kiste, sagt man auch.
Wie Kai im Fachjargon. Der Kiste, richtig.
Komm, wie Kai aus der Kiste. Das heißt, wenn jemand einfach was aus dem Nichts zieht. Ja, worüber möchtest du reden?
Lass bitte? Uns bitte noch zum Schluss über, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Selbstjustiz sprechen. Also ich glaube...
Das Große zum Schluss.
Ja, ich glaube, es ist nicht falsch formuliert, wenn man sagt, True Detective Night Country ist eine Rachegeschichte, eine Selbstjustiz-Rachegeschichte. Und das Gute, wenn man das so sagen kann an solchen Geschichten, ist, dass man emotional eigentlich immer sehr gut andocken kann. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie, da nimmt jemand das Recht in die eigene Hand, weil ihm oder ihr von den offiziellen Stellen keine Gerechtigkeit entgegengebracht wird. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir uns beide einig, dass man das, also dass wir nicht in einer Welt leben wollen, wo Selbstjustiz das Mittel der Wahl ist. Also ich verurteile Selbstjustiz im wahren Leben. Als Geschichtenerzählerin ist es natürlich ein super Motor für eine Geschichte. Wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich für so eine Auflösung hochemotional. Aber es kommt halt dann immer der Moment, du gibst eine Message raus. Also es ist auch ein Wort, das immer, es ist so eine Hassliebe mit dem Wort, aber man muss sich halt bewusst sein, man sendet eine Aussage mit seinem Film oder seiner Serie. Und es ist, also du kannst es noch so sehr emotional verständlich und begründet und kannst sagen, ich kann das nachvollziehen. Ne? Und natürlich auch nochmal in dieser Welt, in der keine Gerechtigkeit hergestellt wird und das Thema Gewalt von Männern gegen Frauen kommt vor. Ne? Man muss auch sagen, Annie Kay ist ein Femizid. Das ist auch, da ist auch immer die Diskussion, muss ich diese Bilder reproduzieren in einer Serie? Also muss ich das so extrem darstellen? Es ist eine Diskussion, wo ich sagen muss, das war wirklich, fand ich ganz, ganz schwer nur zu ertragen, wie diese Männer alle Annie Kay umgebracht haben. Mal nochmal auf einem anderen Blatt Papier, ob ich das geglaubt habe, dass die in dem Moment alle da kollektiv
spontan zu Mördern werden.
Ne? Ja, es war nicht gesetzt, dass die schon seit Monaten und Wochen drangsaliert hat mit stellt euch oder irgendwie geht zur Polizei, sonst mache ich es oder sowas. Also das dann so spontan, ja. So, das heißt, das gilt natürlich, also das lädt dich natürlich auch emotional auf, dass du danach noch mehr emotional auf der Seite sein sollst, der Selbstjustiz. Ich bleib halt dabei, du sendest am Ende eine Message in die Welt und Selbstjustiz ist nicht gut und kann nicht die Lösung unserer Gesellschaft sein. Und wenn, nee, also das muss ich immer sagen, wenn am Ende Selbstjustiz die Antwort ist, dann bin ich raus, dann bin ich da prinzipiell dagegen, weil am Ende bleibt diese Message, egal wie begründet, egal wie gut das gut, also wie sehr du das emotional nachvollziehbar machen kannst. Schwierigst. Also wir sind da nicht glücklich mit, das kann man, glaube ich, so sagen. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Okay.
Wollen wir noch auf einer positiven Note enden?
Ja, hast du
oder,
noch eine?
Weil wir ja auch unterhalten sind, gab es irgendwie einen Humoraspekt eigentlich in dieser Serie oder gar nicht? Also muss es auch nicht. Also muss natürlich gar nicht.
Nee, muss nicht. Also ist ja auch vom Genre her, ist ja keine Komödie.
Oder irgendwas, was dir Freude gemacht hat.
Ja, vielleicht können wir hier noch eine Sache kurz erklären. Also, es ist ja vom Genre her, es ist ein Thriller, ein Kriminalfilm, eine Kriminalserie, also eine Ermittlung eines Mordes oder eines mysteriösen Todesfalles. Nichtsdestotrotz, gerade auch in harten und in düsteren fiktionalen Werken ist ja häufig ein Comic-Relief-Moment etwas, was einen als Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal durchatmen lässt. Ne? Also, dass man auch mal irgendwie diese Spannung für einen kurzen Moment durch einen Gag, durch einen Witz, durch eine skurrile Slapstick-Situation auflockern kann. Jetzt habe ich kurz den Comic-Relief-Moment erklärt und überlege, gab es einen in Night Country? Also ich habe irgendwie, ohne dass ich jetzt konkret ein Beispiel sagen könnte, ist natürlich Rose. Einfach, weil das auch so eine coole Figur ist. Die hatte sicherlich auch mal die ein oder andere lustige Line. Aber so einen richtigen Klopper-Gag ist mir zumindest nicht im Gedächtnis geblieben. Wie sieht es bei dir aus?
Die Comic Relief nicht so direkt. Ich mochte Navarro bei, im Grunde halt ihrem Love Interest.
Ah ja!
Wieder auftaucht und er ist in der
natürlich!
Er ist in der Badewanne, ne? Und sie steht so in der Tür und er ist total erschrocken. Also er ist völlig so, oh Gott, ich hätte einen Herzinfarkt haben können. Und sagt, ich dachte, du kommst nicht mehr. Und sie so, ja, I changed my mind, wanna fuck? Und er so, und sie so, oh, you've just jerked off, huh? So, did you watch porn? Und er ist so völlig so, huh? Und dann sagt, ja, na, können wir nicht einfach nur kuscheln und einen Film gucken? Und sie so, a porn movie? Das fand ich sehr, sehr arg. Das war
sehr gut.
Sehr sweet, dieses Porn-Movie. Das war so cheeky und so.
Ja, ja, ja. In dem Zusammenhang ist mir irgendwie auch diese SpongeBob-Zahnbürste in Erinnerung geblieben.
Die ist halt auch, ja.
Ja, also gab es ja durchaus auch ein paar.
Das war schon auch, auch so eine tragische Momente. Liebesgeschichte. Habe ich ja auch für zu haben, für so tragische Liebesgeschichten, die am Ende auch sagen, am Ende ist quasi ihre Glückserfüllung nicht die Liebesgeschichte mit ihm, sondern sie folgt dem Ruf, dem sie zu folgen hat. So würde ich das jetzt mal nennen. Und eben, ja, das ist gut. Aber das mochte ich. Die beiden habe ich auch gefühlt.
Ja.
Vielleicht ist das auch nochmal so eine, das war wirklich die nochmal auch eben so ein verletzlicher Faktor, den Navarro hatte und den Denvers vielleicht gefehlt hat. Ne? Also ich glaube, man hätte es wirklich mehr erzählen müssen, dass man gesehen hätte, wie es Menschen gibt, die versuchen, Denvers aus ihrer Schale zu holen, diesen eisernen Panzer, den sie sich auch angezogen hat, völlig verständlich aus allem, was ihr passiert ist. Aber ich glaube, wenn man einer Figur dabei zugesehen hätte, wie sie, weißt du, ich weiß, dass jemand anders drin und ich vermisse die Liz, die es vor dem Tod ihres Mannes und ihres Kindes gab und ich möchte dich zurück. Ich glaube, vielleicht wäre das was gewesen, ja. Ja, spannend. Wir werden dann mal sehen, ob die Serie uns, das werden wir erst in ein paar Wochen und Monaten wissen, ob man nochmal dran gedacht hat. Weißt du, wenn dann so, ha, ja, habe ich ja gesehen.
Stimmt.
Habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht.
Stimmt.
Oder ob das sowas ist wie, nee, habe ich doch noch ein paar Mal dran gedacht. Oder mir fällt immer wieder dieser Moment oder diese Szene. Manchmal sind es ja auch nur, nach 10 Jahren ist du nicht immer noch an die eine Szene oder die eine Sequenz und das gibt dir richtig was. Also ich glaube, Rose bleibt. Das ist wirklich nochmal, das ist so für Flat Character für mich.
Schön.
Eine tolle Figur. Ja, schön. Sind wir jetzt am Ende? Haben wir...
Von dieser Folge? Finde ich ja. Aber wir kommen wieder.
Es war schön. Wir kommen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns gerne.
Ja.
Wir sind zu erreichen über Social Media.
Oh ja, über Social Media und...
Da wird es auch eine E-Mail-Adresse haben, die wir jetzt noch nicht zu diesem Aufnahmezeitpunkt haben wir die noch nicht, aber es wird eine geben.
Auf jeden Fall.
Und wir haben Kanäle etabliert und euch darüber schon informiert.
Auf jeden Fall. Und wir sind am Austausch. Wir sind am Austausch interessiert.
Sagt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ob wir irgendwo Fehler gemacht haben. Wir hoffen erstmal, wir haben euch unterhalten und ihr hattet das Gefühl, ihr habt... als wärt ihr dabei gewesen, nochmal über diese Staffel zu sprechen, nachdem ihr sie gesehen habt. Nachdem ihr sie komplett gesehen habt. Wie gesagt, wir sind nicht spoilerfrei. Ja, nee. Dann bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich schon. Anne. Lisa, das war ein großer Spaß, finde ich, auch für mich. Das hat Freude gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin werden wir viel sehen und wir freuen uns schon darauf, wenn es wieder heißt, schon gesehen, schon gehört.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.